Ja, ich freue mich sehr, dass wir wieder mit der chronologischen Betrachtung der Evangeliumsharmonie weitermachen wollen. Und wie bereits erwähnt, wollen wir die Berufung des Matthäus uns heute Abend auch anschauen. Und wir finden diese Begebenheit in drei Evangelien und wollen uns aber heute Abend als Grundlage das Matthäus-Evangelium auch nehmen. Und lesen jetzt Matthäus 9 von Vers 9, auch abwärts. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als Jesus zu Tisch saß im Haus, sieh, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, fragten sie seine Jünger, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das bedeutet. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Unser Vers 9 beginnt, und als Jesus von dort weiterging. Die Frage ist, wo hat sich Jesus überhaupt aufgehalten? Und diese Begebenheit, sie schließt sich direkt auch an die Begebenheit von letzter Woche auch an. Wir haben ja gehört, dass Jesus eben in seiner Stadt, in der Stadt Kapernaum, sich aufgehalten hat, dass er den Menschen gepredigt hat. Und dann wurde ein gelähmter Mensch auch zu ihm gebracht, den er dann auch gesund gemacht hat. Und nachdem dieses große Wunder auch geschah, heißt es nun, dass Jesus von dort auch weiterging. Und er sah dann einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. In den Parallelstellen von Markus und Lukas wird uns aber von einem Levi erzählt. Und zwar jetzt zum Beispiel aus Markus 2, Vers 14. Als Jesus vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll auch sitzen. Die Frage ist, wer war jetzt dieser Zöllner, der hier saß? So einerseits heißt es Matthäus, auf der anderen Seite eben auch der Levi. Wir haben einen gewissen Hinweis in Matthäus 4, Vers 18. Da wird uns berichtet, als nun Jesus am Galiläischen See entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird. Und so ähnlich müssen wir das auch in unserem Beispiel sehen. Levi war tatsächlich der eigentliche Name auch gewesen von diesem Zöllner. Und wir haben ja hier den Hinweis in Matthäus 9, Vers 9. Da heißt es, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Oder manche Übersetzungen sagen, der wurde genannt als Matthäus. Und darum war Levi der eigentliche Name von dem Zöllner und der Zuname, der Rufname, möchte ich so sagen, war dann auch Matthäus. Und Bedeutung des Namens Matthäus auf Hebräisch heißt Gottes Gabe. Und das ist so wunderbar, im Hebräischen haben ja die Namen auch eine besondere Bedeutung immer. Und was war jetzt Gottes Gabe? Gottes Gabe an die Menschen durch Matthäus war, dass er der erste Evangelist wurde. Ja? Das war eine ganz besondere Gabe, dass ein Zöllner, der in der damaligen Zeit völlig verachtet war von den Menschen, der hat für die Nachwelt, möchte ich so sagen, für uns, die wir täglich die Bibel lesen, dieses besondere Evangelium des Matthäus auch verfasst. Und man konnte sich jetzt keinen in dem Sinne schrillendsten, will ich so sagen, Kandidaten nur ausdenken als Apostel, als es tatsächlich Matthäus oder Levi auch waren. Warum war es so? Wir gehen im Allgemeinen davon aus, dass Levi oder Matthäus der einzelne Zöllner tatsächlich im Kreis der Jünger Jesu auch war. Und wir wollen uns tatsächlich jetzt mal auch befassen, was heißt es eigentlich? Jesus geht vorüber und er sieht einen Menschen am Zoll sitzen. So, wir haben schon in der Vergangenheit hier und da Einblicke bekommen, was eigentlich ein Zöllner ist, welche Aufgabe er auch hatte. Aber wir wollen uns heute auch hier nochmal etwas vertiefen. Die Römer haben ja besetzt einige Länder, unter anderem auch eben das Land Israel. Und so haben sie es in gewisse Departments auch aufgeteilt. Und die haben dann auch entsprechend gesorgt, dass die Steuern eben auch eingetrieben wurden. Es wird berichtet, dass vor der Zeit Jesu es sogar so war, dass man um diese Stelle in dem Sinne Geld bieten musste, dass man überhaupt die Stelle auch bekam. Und es war dann so gewesen, es gab einige Steuern, die waren eben festgelegt, gesetzlich in dem Sinne, da gab es eine Grundsteuer, die jeder zu entrichten hat, eine Einkommensteuer. Es wird berichtet, dass die Einkommensteuer plus 1% betrug. Ist ja nicht viel, würden wir sagen. Ja? Aber wir kommen gleich noch dazu. Es gab hier auch eine Kopfsteuer. Diese drei Steuern, sie waren wirklich gesetzlich geregelt und darüber hinaus, und das war eben für die Menschen damals so intransparent, so schwierig gewesen, gab es noch eine Vielzahl anderer Steuern. Da wird zum Beispiel berichtet, dass zum Beispiel alle importierten, exportierten Ware, sie mussten entsprechend auch verzollt werden. Es musste eine Steuer auch bezahlt werden. Kapernaum lag eben auch auf einer wichtigen Straße und so ist es ja nicht, wie wir es heute haben, ja, dass Firmen irgendwo bei einer Behörde irgendwo ihren Zoll anmelden und dann die Steuer auch entrichten, sondern da saß neben der Straße wirklich jemand, ja, und jeder, der da vorbeigefahren ist, in die Stadt rein oder raus, er musste dann für die Ware einen gewissen Zoll auch bezahlen. Man hat für die Straße an sich bezahlt, man hat für die Brücken bezahlt, man hat für den Eingang in die Stadt extra bezahlen müssen. Es gab Steuern für Lasttiere, für die Wagenräder. Es gab eine Unmenge an Steuern. Und gerade weil es so intransparent auch war und vor allem, weil das natürlich eine gute Möglichkeit sich auch anbot, eben, ja, man muss natürlich die Steuer auch an die Römer abführen, aber es war durchaus üblich, dass die Zöllner durchaus viel, viel mehr auch verlangt haben und so eben in die eigene Tasche, wie man so sagt, auch gewirtschaftet haben. Und die Unehrlichkeit dieser Menschen, sie war allgemein bekannt. Und nicht nur, dass sie, ich sag mal so, von den armen Leuten zu viel genommen haben, sondern sie haben auch den Römern gegenüber sich nicht korrekt verhalten. Auch das wird berichtet, dass zum Beispiel die reichen Bürger eines Landes, sie mussten natürlich dann viel, viel mehr bezahlen, und sie haben mit den Zöllnern auch gewisse Abmachungen gemacht, sodass die reichen Leute, die reichen Juden, entsprechend auch weniger Steuern bezahlt haben. Also die Zöllner, sie haben von allen Seiten versucht, eben von der Sache auch zu profitieren. Und nun wird aber berichtet eben von einem Menschen, der am Zoll auch saß. Und so müssen wir uns eben auch die Arbeit des Matthäus, ja, oder des Levi vorstellen. Er saß an der Straße. Es wird weiter berichtet, dass allgemein die Zöllner auch beim Volke überhaupt nicht angesehen waren. Zum einen haben sie sozusagen die Seite der Besatzer unterstützt. Ja, sie haben ja für die Römer in gewisser Weise gearbeitet. Und das konnte jeder aufrichte Israelit überhaupt nicht verstehen und nachvollziehen. Auch für die Israeliten an sich war es schon ein ganz, ganz großes Problem, natürlich, dass sie unter der Besatzung waren. Und für sie war es, ja, sie akzeptierten ja nur einen Herrscher, und zwar den lebendigen Gott, dem sie dienten. Und jetzt sollen sie, die Juden, an die Römer auch noch Steuern abführen. Das haben sie für sehr, sehr ungerecht auch das Ganze empfunden. Und was den Zöllner aber selber oder die Zöllner anbelangt, so waren sie bei dem Volk eben aus diesen Gründen überhaupt auch nicht angesehen. Es war sogar so gewesen, dass man ja keinen ausdrücklichen Verbot ihnen gegeben hat, in die Synagoge zu gehen, aber doch durch die Hintertür war es zum Teil auch so gewesen. Sie konnten vor Gericht eben nicht als Zeugen auftreten, die Leute haben sie gemieden und sie standen im Ansehen, so auf der gleichen Stufe können wir sagen, wie die Räuber und auch die Mörder. Und jetzt kommt die große Frage, wie kommt der Herr Jesus dazu, genau so einen Menschen anzusprechen und in die Nachfolge auch zu rufen? Und er sprach, lesen wir, folge mir. Zwei Worte genügten hier. Ja? Zwei Worte genügten, dass Matthäus dann aufgestanden ist und es heißt hier, und er stand auf und folgte auch ihm. Es ist wirklich ein Rätsel in gewisser Weise. Ja, wie kann es überhaupt sein, dass ein Mensch so angesprochen wird und dass er sofort die Entscheidung auch trifft? Wir können es nicht genau sagen. Und Matthäus, er beschreibt, wir müssen das ja so vorstellen, er beschreibt ja seine eigene Geschichte, ja, seine eigene Berufung. Und er geht hier so sachlich auch vor, ja, dass er nicht etwas hineininterpretiert. Und mir scheint so, als ob er hier nicht zu viel auch weitergeben wollte, aber ihm ging es tatsächlich um die Fakten. Möglicherweise, wenn wir die ganzen Begebenheiten, die Geschichten schon im Voraus betrachten, dass Jesus ja in Kapernaum, in ganz Galiläa doch bekannt war. Und jetzt dieser Zöllner Matthäus, der er nicht irgendwo ein, ich sag mal so, in unserer Sprache ein Bürojob im hintersten Eck irgendwo einer Stadt hat, sondern dieser Matthäus, er sitzt wirklich an der wichtigsten Straße, sozusagen der Stadt, und die Leute gehen ein und aus. So können wir eigentlich davon ausgehen, dass er Jesus gekannt hat, dass er schon mal von ihm gehört hat. Ja? Und vielleicht hat er sich auch Gedanken gemacht, vielleicht hat er sich reflektiert, dass er gesagt hat zu sich persönlich, Mensch, den Lebensstil, den ich führe, der taugt ja überhaupt nicht. Ich belüge Gott, ich belüge die Menschen, ich bin verachtet von allen Menschen. Aber dieser Jesus, er hat doch eine ganz, ganz besondere Botschaft. Und darum, es ist natürlich eine Vermutung, aber es kann durchaus sein, dass er Jesus doch schon mal gehört hat, ihn in gewisser Weise gekannt hat und darum jetzt diese zwei Wörter, folge mir, und die haben sofort, als ob er wie gewartet hat, ja, auf diesen Zuruf, er ergreift sofort auch diese Gelegenheit. Uns wird noch ein sehr interessantes Detail im Lukas-Evangelium weitergegeben. Und zwar, da heißt es, da verließ er alles und folgte, stand auf und folgte ihm. Was hat Matthäus eigentlich verloren? Weil es heißt hier, er verließ alles. Und was hat er auch gefunden? Ja, er hat verloren seine gute Anstellung. Sein geregeltes Einkommen, das hat er alles um Christi willen aufgegeben. Aber was er fand, können wir so sagen, er hat die Bestimmung für sein Leben gefunden. Ja, er hat seine Berufung, können wir so sagen, gefunden. Er hat die Sicherheit eines Berufes aufgegeben und hat sich dann eben als Diener in die Nachfolge Jesu auch begeben. Und wenn wir uns hierüber auch Gedanken machen, so können wir sagen, all die irdischen Vorteile, was auch immer das Leben einen bringen mag, die wir auch genießen dürfen, aber wenn Jesus uns in die Nachfolge ruft und wenn wir dann vor der Entscheidung stehen, treffe ich doch eher, ich sag mal, für einen Beruf, wo ich zwar mehr Geld, vielleicht mehr Ansehen habe, wie auch immer, aber ich bin irgendwie in der Nachfolge eingeschränkt, ich habe gewisse Nachteile, ja, dann können wir hier von Matthäus ganz eindeutig auch lesen oder lernen auch. Wir können uns aber auch fragen, was hat Matthäus zurückgelassen und was hat er mitgenommen? Er hat zurückgelassen seine Arbeitsstelle, seinen Tisch, können wir sagen, aber was hat er mitgenommen? Das, was er an Fähigkeiten schon zu dem Zeitpunkt lernen konnte, das hat er mitgenommen. Und zwar, es wird allgemein berichtet, dass wohl keiner von den Jüngern, von den 12 Jüngern, schreiben konnte, außer Matthäus. Das war der einzige gewesen, der eben sein Buch führen musste, ja, eben, dass er Rechenschaft auch den Römern schuldiger war, wie viel er eingenommen hat und das Geld entsprechend weitergeben musste. Und die anderen Jünger, das waren ja Fischer gewesen. Und so geht man eigentlich davon aus, dass sie nicht schreiben auch konnten. Und darum war das etwas auch ganz Besonderes. Er hat wohl die Lebensgeschichte des Herrn Jesu, ja, die Evangelien als erster überhaupt aufgenommen. Er hat sie festgehalten und zum Teil die anderen Evangelisten wie Markus, wie Lukas, sie haben Jesus ja nicht persönlich gesehen, sie haben das mehr vom Hören und Sagen, Lukas nochmal, der hat ja viel nachgeforscht, ja, dann die Evangelien geschrieben. Aber Matthäus, das war derjenige, der unterwegs war mit dem Herrn Jesus und das Ganze auch festgehalten auch hat. Wir wollen weitergehen zu Vers 10. Und es geschah, als Jesus zu Tisch saß im Haus, sieh, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Hier ist wieder so interessant, Matthäus schreibt so, dass Jesus in irgendeinem Haus eingekehrt ist. Wenn wir aber die anderen Parallelstellen auch nehmen, da sagt Lukas in Kapitel 5, Vers 28, und Levi richtete ihm ein großes Mahl her in seinem Haus. Wir wissen nicht, warum Matthäus das Ganze nicht so eindeutig, ja, wie die anderen Evangelisten auch erwähnen, aber aus dem ganzen Zusammenhang können wir Folgendes auch sehen. Matthäus, er hat tatsächlich diesen Tisch, wo er den Zoll eingetrieben hat, den hat er verlassen, der hat die ganze Tätigkeit als Zöllner verlassen und wollte zum Abschied noch ein Mahl auch geben. Zum einen natürlich für seine, wie man so sagen würde heute, Kollegen, ja, die ihn auch sehr, sehr gut auch gekannt haben. Aber dann wird uns auch etwas berichtet, dass in seinem Haus eben eine große Menge Zöllner und auch andere Leute saßen mit ihm auch zu Tisch. Und Matthäus hatte wahrscheinlich den Gedanken, ich persönlich bin in die Nachfolge getreten. Jetzt meine Kollegen, andere Leute, die halten nichts von Jesus. Und es gibt aber da eine Möglichkeit, wenn ich meine Kollegen zu mir nach Hause einlade und den Herrn Jesus auch mit seinen Jüngern, die ihm schon nachgefolgt sind, dann wäre das doch eine gute Gelegenheit, dass da Jesus diesen Menschen auch das Evangelium weitergibt. Und auch hier, meine Lieben, dürfen wir in diesen Dingen kreativ sein. Ja? Wir werden nicht immer den Weg wählen, dass wir einen Büchertisch in der Stadt aufbauen, ja? Sondern wenn wir wirklich an Menschen rankommen wollen, dann müssen wir uns wirklich Gedanken machen, wie können wir Menschen erreichen? Und Matthäus hat eben diesen Weg auch gewählt, weil er wusste, Menschen würden gerne auch, ja, zu einer Feier, zu einem Essen kommen. Das würden sie nicht ausschlagen. Aber das war auch die Möglichkeit, damit der Herr Jesus auch den anderen Menschen die frohe Botschaft auch bringt. Was hier noch auffällt, dass hier eben berichtet wird, da kamen viele Zöllner und Sünder, sagt so Matthäus, und saßen zu Tisch mit Jesus. Lukas sagt hier, eine große Menge Zöllner und andere Leute saßen mit ihm auch zu Tisch. Es wird allgemein von der damaligen Zeit so berichtet, wir lesen sehr viel von Schriftgelehrten, von den Pharisäern, von den Sadduzäern, und meinen, dass vielleicht kommt so der Eindruck, ja, das war so gut wie das ganze Volk, ja. Aber wir müssen davon ausgehen, dass es nur eine ganz kleine Minderheit war, ja, die wirklich auch die Pharisäer, die sich als abgesondert auch gehalten haben von dem anderen Volk. Und es gab eben viele Menschen, die den Geboten Gottes, ja, nicht so viel Bedeutung auch beigemessen haben. Und darum wird es hier auch gesagt, eine große Menge Zöllner und es wird gesagt, andere Leute oder Sünder, einfach andere Juden, die eben es mit dem Glauben nicht so ernst auch genommen haben. Und da merken wir eben, mit welchen Menschen Matthäus eben Umgang hatte. Seine Kollegen Zöllner waren sowieso, ja, abgeschriebene Leute, Sünder, aber er hatte auch mit anderen Menschen natürlich Kontakt, aber das waren genauso Sünder. Wir merken hier, er hat nicht diese Verbindung gehabt, wirklich zu den Ernsthaften, würden wir heute sagen, ja, die wirklich recht den Glauben irgendwie erfassen wollen, sondern das war eben ein Mensch, der wohl auf das schnelle Geld auch aus war. Vers 11. Und als das die Pharisäer sahen, fragten sie seine Jünger, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Die Pharisäer, das waren ja eben die Abgesonderten gewesen. Sie haben das so ausgelegt, man muss natürlich die ganzen Gebote ganz genau auch befolgen, und sie wollten sich mit keinem Menschen und auch mit keiner Sache sich irgendwie auch verunreinigen. Und für sie war eben, dass Jesus jetzt mit den Zöllnern und mit anderen Sündern an einem Tisch war, saß oder lag, das war wirklich ein ganz, ganz großes Ärgernis auch für sie gewesen. Wir lesen in Lukas 5, Vers 30, und die Schriftgelehrten und Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sagten. Lukas sagt hier, sie murrten. Ja? Matthäus sagt, sie sagten einfach etwas, aber hier kommt nochmal einfach dieser große, das Unverständnis, können wir so sagen, vielleicht auch der Zorn auch nochmal heraus. Sie konnten überhaupt das Handeln Jesu nicht verstehen. Was uns jetzt aber hier auffällt, an wen wenden sich die Pharisäer? Sie nehmen Anstoß an Jesus, wenden sich aber an seine Jünger. Ja, das ist sehr interessant, wie das manchmal auch so ist. Meine Lieben, wir müssen in der Nachfolge fest davon ausgehen. Menschen nehmen Anstoß an unserem Herrn und Heiland, aber sie wenden sich sozusagen dann gegen die Nachfolger, ja? Und entladen dann vielleicht ihr Unverständnis, ihren Zorn und so weiter auch an den Jüngern Jesu. Der 12. Vers. Als das Jesus hörte, sprach er zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und es ist so besonders, ja, dass der Herr Jesus jetzt nicht einfach schweigt, sondern er tritt sofort auf den Plan. Ja. Die Jünger mussten keine Antwort geben, es hat alles der Herr Jesus auch geregelt. Und wisst ihr, in diesem Glauben dürfen wir auch durchs Leben gehen, ja, dass Gott uns die Weisheit gibt, dass Gott brenzliche Situationen, wo Menschen vielleicht um unseres Glaubens willen, wenn wir angegangen werden, dass Jesus auch diese Situation trotzdem auch im Griff auch hat. Vermutlich hat der Herr Jesus jetzt hier ein Sprichwort auch angewandt, weil er sagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern auch die Kranken. Und er wollte eigentlich den Pharisäern eine ganz, ganz wichtige Lektion auch beibringen. Er wollte sagen, ich bin da, wo die Kranken sind. Ein Gesunder, der braucht keinen Arzt, aber hier um mich, das sind kranke Leute. In diesem Sinne auch geistlich gesehen, ja, Menschen, die eben krank waren, die Hilfe bedurften, zu ihnen ist Jesus hingegangen. Und gleichzeitig konnten sich dann die Pharisäer persönlich reflektieren. War es nicht ihre Aufgabe eigentlich gewesen, sich um die Menschen zu kümmern, die eben auch krank waren? Wisst ihr, Hesekiel sagt uns im 34. Kapitel, Vers 4, so einen wichtigen Vers, eine Anklage Gottes auch. Die Schwachen stärkt er nicht. Das ist die Anklage Gottes an seine Hirten. Die Schwachen stärkt er nicht und die Kranken heilt er nicht. Das Verwundete verbindet er nicht, das Verirrte holt er nicht zurück und das Verlorene sucht er nicht, sondern streng und hart herrscht er über sie. Und ganz, ganz anders hat tatsächlich Jesus auch seine Mission im Leben umgesetzt. Hesekiel 34, gleiches Kapitel, Vers 16. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte wiederbringen, das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Aber was fett und stark ist, will ich vernichten und ich werde sie weiterhin in Gerechtigkeit. Das heißt, Jesus, er ist wirklich der Arzt, ja, der Menschen Hilfe geben kann, vor allem, was diese besondere Krankheit der Sünde auch anbelangt. Und für uns, meine Lieben, wir können uns persönlich reflektieren. Wie verhalten wir uns im praktischen Leben? Nehmen wir unbewusst, bewusst vielleicht die Denkweise der Pharisäer auch ein, ja, dass wir uns nicht zu den Menschen sich uns die Zeit nehmen für die Menschen, die eben in unseren Augen absolute Sünder sind, ja, die von Gott vielleicht nichts wissen wollen, oder gehen wir vielleicht tatsächlich auch diesen Menschen nach? Und wir stehen immer im Spagat natürlich, ja, wie ist es, werden wir uns vielleicht nicht verunreinigen? Ich möchte es einfach mal so weitergeben, wie die Pharisäer auch dachten. Und ich habe ein Zitat von Spurgeon gefunden, das möchte ich uns vorlesen. Er sagt so: Herr, gib, dass wenn ich je in der Gesellschaft von Sündern gefunden werde, es mit der Absicht sein möge, sie zu heilen. Und möge ich nie selbst von ihrer Krankheit angesteckt werden. Wenn wir mit Sündern zusammen sind, dann dürfen wir nie mit ihnen die Sünden begehen. Aber wenn wir mit Sündern zusammen sind, dann sollen wir ihnen eben auch eine Hilfe sein für ihre Seele. Vers 13. Da sagt Herr Jesus weiter zu den Pharisäern: Geht aber hin und lernt, was das bedeutet. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Und hier in ganz klarer Auftrag an die Pharisäer, wie er hier sagt: Geht aber hin und lernt. Die Pharisäer waren doch diejenigen gewesen, die meinten, die Schrift zu kennen. Und sie mussten jetzt die Ermahnung bekommen von dem Herrn Jesus, dass er sagt: Geht hin, nehmt sozusagen das Gesetzbuch zur Hand. Für uns würde das bedeuten, ja, nehmt die Bibel zur Hand und forsche in der Schrift und lernt, was das bedeutet. Und dann zitiert er eben einen Vers aus Hosea 6, Vers 6. Denn ich habe Gefallen an der Liebe und nicht an Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Und das ist für uns, meine Lieben, so wichtig auch zu verstehen. Wenn wir in Christus sind, dann lehrt die Schrift, es müssen auch die Früchte im Leben auch zu sehen sein. Aber meine Lieben, wenn wir die Früchte nur insofern auslegen, dass es am Äußeren irgendwie zu sehen ist, aber wir geben nicht so Acht tatsächlich, was im Inneren vorgeht, ja? Dass man eben Menschen beurteilt, in Schubladen auch einsteckt. Wenn eine gewisse Norm erfüllt, dann ist es schon gut, ja? Aber wenn wir, ich sage mal, eine gewisse äußere Norm erfüllen und wie hier, ich sage mal, die Pharisäer, aber nicht die Liebe zu den Menschen haben, wenn wir wirklich nicht diese Barmherzigkeit mit den Menschen haben, dass wir bereit sind, ihnen nachzugehen, dann ist dieser äußere Gottesdienst vor Gott völlig auch verwerflich. Und diese Geschichte der Berufung, sie fordert, denke ich, uns persönlich auch heraus. Ja? Zum einen, wie Matthäus bereit war, alles aufzugeben. Er hat eine völlig ungewisse Zukunft vor sich gehabt. Er hat keine Garantien gehabt, aber er ließ sich durch Jesus rufen. Und gleichzeitig können wir sagen, Jesus war so besorgt jetzt um die Zöllner, um die Sünder. Und was hier auch noch so auffällt in diesem Gespräch auch mit den Pharisäern, er beschönigt ja nichts. Ja? Er sagt, ja, das sind tatsächlich kranke Leute. Und gleichzeitig in dem Gespräch mit den Pharisäern gibt er auch ihnen sozusagen Hilfestellung, ja? Er zeigt seine Liebe auch ihnen gegenüber, dass er sagt, forscht man in der Schrift, ja? Er gibt ihnen Hinweise, dass sie persönlich auch zurechtkommen. Und wenn wir das alles bedenken, wie viel Zeit sich Jesus für Menschen genommen hat, die eben noch fern waren, ja, von dem schmalen Lebensweg. Er hat Zeit investiert, er hat Umgang mit Menschen gehabt und das hat wirklich Menschen, vor allem Menschen, die, ja, können wir so sagen, im Leben vielleicht keine Anerkennung bekommen, die eben es so nichts jetzt in dem Sinne vielleicht gebracht haben, wo sie merken, sie haben viel Zeit investiert, vielleicht in den Beruf, in andere Dinge und es zerrinnt ihnen alles durch die Hände. Diese Menschen, sie lechzen nach Liebe, ja? Sie lechzen, dass Christen, dass Nachfolger Jesu, dass Jünger sie ansprechen und ihnen wirklich die Liebe Christi weitergeben. Lasst uns wirklich in dieser Art und Weise Menschen um uns herum begegnen. Gott segne uns. Amen.